Die Menschen meinen immer, die Arbeit ist auf der Bühne, die zwei Stunden singen. Das ist die Belohnung für die Arbeit. Promotion zu machen, jetzt nichts gegen euch.
Aber sonst ist es richtig schlimm.
Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
Auch diese Woche sind wir natürlich am Start mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt und einer echten lebenden Legende.
Ja, und es gibt doch tatsächlich noch eine Premiere nach so vielen Folgen, denn dieser Gast war noch nie bei uns in über 250 Folgen, Peter Kraus.
Kann man gar nicht glauben. Und du lernst ihn auch zum allerersten Mal kennen. Kann man auch nicht glauben.
Nein.
Ne? Und ihr werdet erfahren, ob oder ob er nicht Frank Sinatra getroffen hat.
Und das ist eine tolle Zahl. 255 sind wir jetzt bei Podcast-Folgen.
Ach so,
also ich finde,
sagen,
da kann man doch Peter Kraus mit seinen 85 auch wirklich gebührend hier empfangen. Und er hat uns auch im Gespräch verraten, warum es 69 Jahre dauerte bis zur ersten goldenen Schallplatte. Die hat er nämlich jetzt erst in dieser Woche überreicht bekommen. Auch das mag man nicht glauben. Außerdem sprechen wir über seine Tour. Ob das jetzt wirklich vielleicht die letzte ist, er wird es uns hoffentlich dann auch beantworten.
Ihr werdet alles erfahren über Peter Kraus. Das ist ein unfassbar schönes Gespräch. Los geht's. Auch heute mit wunderbarem Starbesuch und was für einer. Eine lebende Legende. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Hallo Peter Kraus.
Hallo.
Ja, lange hat es gedauert. Jetzt bin ich schon so lange beim Radio und noch nie ein Interview mit dir. Ich werde auch ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich.
Endlich Zeit.
Ja, definitiv.
Ja, und das Tolle ist ja bei dir, du bist ja in den Jungbrunnen gefallen. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, wie fit du bist. Also ich hoffe, ich bin da genau noch so fit.
In meinem Alter?
Ja.
Ja, das will ich hoffen. Ich wünsche es dir auf alle Fälle.
Das ist doch ein Segen auch. Also da bist du doch wahrscheinlich auch sehr, sehr dankbar. Weil wenn du andere Leute siehst, ich meine, es ist ja wirklich ein Unterschied, finde ich. So die Fitness und auch die geistige Fitness vor allem.
Ja, was soll ich? Ich kann mir nur gratulieren, oder?
Ja, man kann dir wirklich gratulieren.
Gut, danke.
Wir lassen es so stehen. Aber zwickt es manchmal an bestimmten Stellen? Hast du Körperstellen, wo du dir wünschst, es wäre nur mal 20 Jahre früher?
Naja, in der Früh ein bisschen. In der Früh zwickt es ein bisschen, aber... Da muss man ein bisschen Dehnübungen machen und dann ist alles wieder okay.
Aber
dann
da zwickt es bei mir auch schon. Also von daher, was soll man denn da sagen? Ja, weil einfach falsch verhoben und bums, kennt es ja jeder. Sitzt da mit dem Ischias oder so.
Ich weiß, sowas kenne ich nicht.
Sagst
nein?
Du?
Nee.
Ist die gute Luft.
Ich bin gerade dabei, das ein bisschen zu trainieren, damit es nicht mehr passiert. Aber ich habe das ab und an mal falsch gebückt und...
Ehrlich?
Ja, ist gleich was eingerenkt.
Da wüsste ich jetzt gar kein Mittel dagegen.
Gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Nee. Einfach liegen. Liegen und warten, bis es vorbeigeht.
Warten, bis es vorbeigeht. Ein Wochenende einfach auf dem Boden verbringen.
Nein,
das ist doch
damit,
schön.
Damit es nicht passiert. Vielleicht ist es doch am besten in der Früh dann eine kleine Übung machen, bestimmte Übungen.
Ach, guck, wir haben ja Sportexperte.
Bevor man da loslegt, richtig.
Aber wie hältst du dich fit? Immer noch regelmäßig auch mit Sport oder Dehnung?
Immer weniger, weil ich ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Ja. Also meine Hauptsportarten habe ich alle abgelegt.
Was waren deine Hauptsportarten?
Ja, das war extremes Wasserskifahren. Was ich noch mache, ist Rudern, Kanufahren, also einfachere Dinge.
Also du liebst das Wasser, stelle ich fest. Rudern.
Ich bin in erster Linie Wassersportler, das ist richtig.
Er lebt ja auch direkt am See, ne? Was willst du denn da machen?
Ich wohne
das ist natürlich
direkt
praktisch.
Am See,
Da stehst du auf, noch nackt wie Gott dich schuf, gehst du in den See schwimmen und ruderst dann.
Und denkst dir, scheißkalt.
Es ist so kalt.
Und hast du auch noch dieses, was ja jetzt so im Trend ist, dieses Stand-Up-Paddling? Das sieht man ja jung und alt auf diesem Board.
Nein,
rum. Hast du das noch?
Die fahren dann bei mir vorm Haus immer vorbei und ich denke mir, ja gut, aber ich finde es albern.
Ja, ich habe auch überlegt, macht das was mit einem?
Es ist sehr gut, es ist sehr gut. Es ist für den ganzen Körper ist es gut, weil es wirklich die Balance hast du dann. Und es ist für den ganzen Körper, es ist gut. Also ich halte es für gut, aber ich finde es trotzdem langweilig.
Dann
also ich sitze lieber in meinem Kanu, ich habe ein kleines Kanu, ein Paddelboot. Paddelboot nennt man das, also mit einem Ruder links und rechts, zack, 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 zack. Und dann fahre ich nach Italien rüber und wieder zurück in der Früh.
Da kannst du auch besser den Hüftschwung üben im Kanu, ne? Da kann man ein bisschen ausgleichen mit rechts und links, statt auf dem Stand-Up-Paddel.
Nein, da bist du eigentlich fest mit der Hüfte.
Ach so, verdammt, deswegen machst du es auf der Bühne so heftig. Weil
richtig.
Die muss dann raus, die Hüfte.
Richtig.
Die muss dann raus, die Hüfte, wie das vor allem klingt. Du kannst keinem, also dir kann keiner was nachmachen in Sachen Hüftschwung. Das ist einfach so. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, Tom Jones hat ihn auch gut drauf gehabt. Aber inzwischen ist er.
Aber in Deutschland, in Deutschland bist du und bleibst die Nummer eins.
Der Hüftenkönig.
Ja, der Hüftenkönig.
Zack, möchte ich später beigebracht kriegen, damit hier das Publikum bei mir auch so schreit auf der Bühne. Das wäre schön. So, aber Peter Kraus, ich meine, wir werden über deine langjährige Karriere sprechen. Das ist ja schon so lang. lange, dass du Musik machst.
Und wir gratulieren an dieser Stelle. Du hast deine erste goldene Schallplatte. Und ich finde, das Wort erste muss man sich da auf der Zunge zergehen lassen. Bei deiner Vita. Warum hat denn das so lange gedauert? Das hat ja schon einen Grund.
Ich habe 69 Jahre drauf warten müssen.
Na.
Bei 69 Jahren haben wir begonnen.
Unfassbar. 69, aber das lag ja nicht daran.
Ja, der Grund ist ganz einfach. Genau. Ich habe am Anfang ja mit Schlager angefangen, mit Rock'n'Roll-Musik und so weiter. Und wie erkläre ich das jetzt kurz? Und nachdem ich der erste deutsch-Rock'n'Roll singende Mensch war, habe ich natürlich alle amerikanischen Titel angeboten bekommen von den Verlegern. Und mein Producer hat gesagt, wir nehmen das auf, der Peter bringt das raus. Und wir hatten dann so viele Titel.
Ja.
Und er hat das natürlich immer zugesagt, damit er vermeiden konnte, dass andere Produzenten jetzt einen Konkurrenten für
der
Peter Kraus.
Der Next Peter Kraus.
Ja.
Und wollte man nicht.
Das kann man, ein junger Mensch kann sich das heute nicht mehr vorstellen, weil heute singt Gott und die Welt. Du kannst Kinder suchen. Aber damals hast du nicht. Ich wollte eine Band gründen.
Ja.
Und ich habe nicht einmal einen anderen Gitarristen gefunden.
Ach.
Oder ein Junge, der Drum spielt in meinem Alter, das gab's einfach nicht. Ja, die haben Geige gespielt oder Flöte oder irgend sowas.
Ja. Ungünstige Instrumente für Rock'n'Roll. Ja.
Ganz ungünstig.
Schön mit der Blockflöte Peter Kraus begleitet.
Ja. Und das war eigentlich der Grund. Ich habe aufgenommen und die Verleger aus Amerika sind meinem Produzenten dann aufs Dach gestiegen und haben gesagt, ja Moment, das muss ja raus. Mhm. Und deshalb haben wir alle 3 Monate ungefähr eine Single rausgebracht.
Ah, und bis das die dann warm war und verkauft, kam schon die neue.
Das hat dazu geführt, dass ich dann manchmal mit drei Songs in der Hitparade war.
Also, was ja auch schön ist.
Wenn es eine goldene Schallplatte gegeben hätte für den Umsatz im Jahr,
da wär's
dann hätte ich wahrscheinlich viele.
Richtig. Ja, und vor allem, man muss ja auch dazu sagen, damals zu den goldenen Zeiten hast du auch noch viel mehr verkaufen müssen als heute an diesen Schallplatten, weil theoretisch, die haben alle an der Millionenmarke gekratzt, aber haben
es damals war es eine Million.
Das ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
Heute 10.000, ne?
250.000.
Na, es kommt darauf an, ich weiß es gar nicht.
An Platin ist 250.000, Gold ist 100.000. Ja. Also das hat sich schon geändert, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen
lässt. Damals war es eine Million. Ja. Also mein Song Schwarze Rose Rosemary war knapp dran, da war irgendwas über 900.
Ach, und dann kam der neue Song.
Wir schaffen das schon noch, Peter Kraus. Hier ist ein Aufruf, Petition, kauft alle nochmal diese Single, damit wir dann noch Gold kriegen. Absoluter Wahnsinn. Nein, und vor allem, wenn wir von ersten Malen sprechen, du warst auch das allererste Teenie-Idol. Ne? Also Männlein, Weiblein sind alle in Ohnmacht gefallen, wenn du auf die Bühne gekommen bist. Und, was ich noch viel geiler finde, du warst der erste Bravo-Starschnitt.
Das ja, nach der Badeau.
Also bitteschön.
Der erste männliche. Das ist doch eine Ehre, ne? Ich meine, ich weiß noch selbst als Teenie, wie man das da zusammengeklöppelt hatte, bis der Künstler dann in Originalgröße bei mir waren es die Spice Girls, bei mir waren es 5, bis die in der Wohnung hängen, das war ja
waren
schon
die
eine
auch
Ehre.
Kleiner, weil bei mir war das eine Katastrophe.
Die waren ganz schön klein.
Ja, na, weil ich war 1,84.
Du bist zu groß für so einen Starschnitt.
Ich war 1,84 und damals war das ja, hat es geheißen, in Normalgröße. Wie
genau,
sagt man
in Normalgröße hieß es eigentlich.
Waren das 8? War nicht 1,84, es war dann 1,77 oder so. Oder
ach, die
78.
haben mich zusammengeschrumpft.
Ja, genau, damit es mit sich das auf so und so viele Zeitungen ausgeht. Und die Teenager waren natürlich dann entsetzt. Der hat uns angelogen.
Der ist ja viel kleiner.
Der ist ja klein. Was überhaupt lustig war, was ihr euch nicht vorstellen könnt damals, die Bravo-Titel waren ja eigentlich Schwarz-Weiß-Fotos. Ja? Mhm. Und die wurden dann immer koloriert. Und
ach echt?
Die wurden koloriert, es waren noch keine Farbfotos. Und ich hatte dann einmal schwarze Haare und einmal grüne Augen und einmal braune Augen und so. Das hat die Teenager natürlich völlig verwirrt. Aber das war das Spannende, glaube ich, damals noch, dass wir Künstler einfach nicht vollkommen greifbar waren.
Ja, eben, man musste die live sehen.
Die sind noch wirklich, wenn die live in ein Konzert kamen oder wo wir waren, dann waren die wirklich, das ist so, schau da. Und das ist ja in echt, heute kennst du eigentlich die.
Heute weißt du mehr, als du wissen möchtest eigentlich, wenn man ehrlich ist von vielen.
So kann man es auch ausdrücken,
aber Das ist ja toll, das ist aber auch ein Marketingkonzept am Schluss, dich einfach mal mit grünen Haaren, mit blauen Haaren, mit schwarzen, mit blonden und da muss man rausfinden, was es ist.
Toll.
Hattest du mal so Haarfarbenspline?
Nein,
du immer?
Nee. Okay. Na, um Gottes Willen.
Die blieben gleich.
Was soll das?
Nee. Wir hatten doch alle mal diese Blondphase.
Sie blieben nicht gleich, sie wurden weiß langsam.
Aber noch nicht zur goldenen Bravo-Zeit. Nee. Aber Wahnsinn, was auch alleine dieses Magazin damals noch für eine Macht hatte. Ne? Jetzt läuft es so mit, aber damals hat es ja wirklich, die Bravo hat ja Stars gemacht. Also.
Naja, ich war ja wirklich der Anfang.
Ja.
Das war Bönisch, hat das gemacht. Der Regierungssprecher hat die Idee gehabt damals, das weiß ich noch. Und gab ja noch nicht so viel Material von der deutschen Seite her. Mhm. Also es war ja niemand da. Conny.
Das war Conny und du.
Und dann die amerikanischen Stars, die wir ein bisschen gefeatured haben. Ich habe ja die Conny Francis nach Europa geholt.
Stimmt.
Hatte ihren ersten Hit hier und so weiter. Und dann war da Buchholz da und so weiter. Und ich war natürlich viel in der Bravo und man hat eigentlich gemunkelt, dass mir die Bravo gehört, was nicht stimmte leider.
Verdammt, jetzt können wir das aber Gerücht mit dem Gerücht
auf. Viele haben gesagt, dem kann die nur gehören, der ist da dauernd drin.
Und du so, wenn ihr wüsstet.
Gold ausgezeichnet und jetzt haben wir eben einen Song gehört aus deinem Goldalbum. Ach, das klingt aber auch sehr schön, ne? Das hast du auch mehr als verdient.
Ja.
Du willst über einen Song uns was Besonderes noch erzählen?
Na, das war Mr. Bojangles, das war von Sammy Davis Jr. Und Sammy Davis Jr. war mein absoluter, das war mein Idol, ja, ja. Als junger Mensch, bevor der Rock'n'Roll kam. Also ich habe die Geschichte von dieser Idole-Platte ist, es ist eine Dankeschön-Platte an die großen Stars von Amerika,
ja.
Mit denen ich mich beschäftigt habe, als ich 10, 12, 13, 14, 15 war, bis der Rock'n'Roll kam, da war ich 16. 15,
kurz vor
16.
deinem Durchbruch.
Genau. Und das war eigentlich meine Musik. Und diese Platte ist eine Hommage, ein Dankeschön an die großen Stars, mit denen ich zusammen gesungen habe, sage ich jetzt einmal, zu Hause im Wohnzimmer.
Mit denen du groß wurdest.
Und die mich dazu gebracht haben, dass ich den Beruf machen wollte. Und dann kam noch was dazu. Mein Vater hat diese Songs ja auch gesungen, weil der nachts, abends in Bars gesungen hat.
Mhm.
Und der hat das zu Hause immer einstudiert und ich kannte alle Songs. Und mein Traum war ja, ich wollte mich als Schauspieler ausbilden lassen.
Mhm. Ja.
Und dann habe ich einen Film gemacht, Fliegende Klassenzimmer mit 14. Dann war das natürlich ganz fest, dass ich Schauspieler werde. Und ich wollte ja eigentlich dann Musical und Tanzen lernen und Musicalstar werden. Also ich habe mich nur mit klassischer Musicalmusik.
Phantom
und
der Oper, Cats, alles.
Ja, das war noch nicht so. Da waren noch andere. Es war My Fair Lady. Und
diese My Fair Lady waren
so die ersten. Das war mein Traum. Und dann kam der Rock'n'Roll. Und da habe ich gesagt, na, also das ist ja etwas für die Jugend. Das muss ich nach Deutschland importieren. Das klingt ein bisschen großkotzig, aber es ist mir gelungen.
Hast du gemacht? Hast du geschafft?
Aber das war eigentlich die Idee. Ich kam von einer schwierigeren Musik, habe mich mit der Jazzgitarre da rumgeplagt und plötzlich diese Musik, die also wirklich in die Beine geht, drei Akkorde und ab geht die Post bei Bill Haley und so weiter, habe ich gesagt, das muss man in Deutschland machen und das wird funktionieren. Und es hat funktioniert. Alle anderen haben eigentlich nicht geglaubt. Das war das Lustige, dass das funktionieren kann. Das kann man sich heute nicht vorstellen.
Ja, es hat mega funktioniert. Aber woher kam dieser Wunsch tief verankert schon in dir, dass du unbedingt auf die Bühne wolltest, ob jetzt Schauspieler oder Gesang? Das hast du ja schon als Kind gehabt wahrscheinlich. Ja,
Künstlerfamilie.
Dann, ne?
Ja, genau. Dein Papa hat ein Theater
also
gehabt.
Also hat schon abgefärbt. Nicht, dass man gesagt hat, nee, dann ich nicht.
Nein, ich meine, das ist ja lustig. Mein Vater zum Beispiel, mein Vater hat genauso wie ich mit 16 Jahren seine erste Platte veröffentlicht.
Mhm.
Das ist irre. Ich habe den Song immer gesungen, da war er erst 5 oder 6 Jahre alt. Und den habe ich immer vorgetragen, wenn er Gäste hatte, wenn er Besuch hatte. Und das kam immer ganz gut an, weil der Text für mich ideal war. Ich sing's euch mal vor. Ja,
bitte.
Das war sein erstes Lied. Das ging, hallo, 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 ich suche eine Frau, eine süße, kleine, nette, junge, liebe und hübsche Frau. Ich wäre so froh, ganz toll und froh, das weiß ich ganz genau, wenn ich sie bald fände, wunderschön, mit Augen dunkel. Blau oder hellblau oder was. Schön muss sie sein, aber auch klug. Reich muss sie sein, das ist genug. Das war ein guter Song.
Ja, vor allem 5.
Aber so wie man damals sang halt auch, ne? Das war so der Stil, finde ich.
Das war der Stil
mit
von
den
damals.
Songs. Toll.
Und dann gab es immer so eine Mark, 2 Mark dann zugesteckt als Kind, dass man da quasi noch ein bisschen wahrscheinlich motivierter war.
Naja, 2 Mark war ein bisschen viel. Das Taschengeld war damals 4 Mark, glaube ich.
Okay, gut, da war es noch was selber wert, das Geld. Stimmt, da hat man so ein paar.
Ich bin in Österreich aufgewachsen. Ich glaube 5 Schilling oder sowas.
Ah, na gut.
5 Schilling, da bekam man dann, weiß ich noch genau, da kam man einfach so eine amerikanische Dose kam dann raus mit Schlagsahne, mit so Kaffeecreme.
Ja.
Die kostete auch 5 Schilling, die habe ich gekauft und auf einen aus 2 Löcher oben rein und zack, weg war sie. Und das Taschengeld der Woche war
weg.
In meinem Körper.
Und dann musstest du wieder singen, ja, für die Verwandtschaft.
Ah, Wahnsinn.
Wenn das heute Leute hören, denken sie so, was? Stimmt, so wenig Taschengeld.
Geld,
Wahnsinn, oder? Wie sich die Zeit ändert.
Ja, das ist klar.
Da war es noch was wert, das Geld.
Ja, deshalb, das ist ja auch der Grund oder die Schwierigkeit, was ich oft sage, diese Anfangskarriere war ja auf der einen Seite ein Rebell zu sein für die Jugend. Ja, auf der anderen Seite, als Rebell hätte ich natürlich überhaupt keine Karriere gemacht, weil die Eltern sowieso dagegen waren. Also musste ich gleichzeitig noch der möglichst nette Schwiegersohn sein.
Ja.
So, damit die Kids überhaupt ein bisschen Geld bekamen. Ja?
Ja.
Ich könnte euch Geschichten erzählen, die glaubt ihr nicht.
Ach, das wollen wir alles hören.
Das glaube ich. Also
nein,
ich glaube,
du musst dir mal vorstellen, wenn ich das jungen Leuten heute erzähle, dann sagen die, der erzählt uns Quatsch. Aber ich meine, Briefe wie wir mögen alle deine Platte von irgendeinem Mädchen, ja. Aber meine Eltern sind so ganz doof. Und deshalb muss ich meinen Petticoat und meine Platten dürfen, die sind bei einer Freundin, die hat vernünftige Eltern und da darf ich meinen Petticoat hinlegen und da treffen wir uns immer und dann kommt noch eine andere, die hat auch so doofe Eltern und dann hören wir die Platte bei dir ab und zu Hause darf ich sie gar nicht haben, dann muss ich sie bei der Freundin lassen und so. Das waren die normalen Briefe, die ich von Mädchen bekam.
Wahnsinn.
Und das kann man sich heute natürlich überhaupt nicht vorstellen.
Aber unterm Strich Probleme, die Teenies heute auch noch haben, ne? Manche mit coolen Eltern und manche mit, ich will jetzt weg, ich gehe zur Freundin.
Aber, nichts, ja, aber der Unterschied war schon, dass damals die Eltern natürlich über die Kinder
bestimmt haben.
Bestimmt haben ist das richtige Wort. Oder sagen wir es anders, einen großen Einfluss auch hatten.
Ja, ja, ja. Das ist schöner gesagt. Wir meinen
das ist
beide
gut
das
formuliert.
Gleiche.
Und Louis Armstrong, wir haben gerade das Zauberwort gehört, wir kennen ihn natürlich alle. Du durftest ihn kennenlernen oder hast ihn getroffen?
Naja, ich habe natürlich überhaupt versucht, an meine Idole ranzukommen, was damals nicht so einfach war.
Ich wollte gerade sagen, es war doch schwierig, ne?
Ja, Sammy Davis habe ich schon erzählt. Das ist eine lange Geschichte, den habe ich getroffen, aber da war er fix und fertig. Also ich habe ihn eigentlich nicht getroffen. Er saß nur. Ich erzähle das immer auf der Bühne ausführlich. Ja, da könnt ihr euch alles auf der Bühne anhören, wenn ich auf Tournee bin.
Ja, genau. Da reden wir auch
Ende
noch drüber.
Das Ende der Geschichte ist, er saß dann neben mir und schlief. Also ich hatte nichts von ihm, aber ich saß neben meinem Idol. Meinem Schlafenden. Aber mit Louis Armstrong war ich auf der Bühne und habe mit ihm zusammen gesungen. Das war schon schön. Das war schön.
In welchem Zusammenhang?
Ja, das war eine Gala. Eine Fernsehsendung, glaube ich sogar. Die ist in München live gemacht worden. Aber das lustigste Erlebnis, glaube ich, war Sinatra.
Den hast du auch getroffen?
Nein, warte mal. Für Sinatra bin ich nach Las Vegas geflogen, also nicht nur wegen ihm, um das zu sehen. Und ich war dann in dem Konzert, oder es sind ja keine Konzerte, du kriegst ja Essen, du bist da und so weiter. Und ja, dann da sitzt man dann und dann soll die Show kommen. Und dann kam ein Mann auf die Bühne und sagte, es tut uns furchtbar leid, aber Herr Sinatra wird heute nicht auftreten.
Nein. Alter.
Ja, der hat also keine Lust wahrscheinlich gehabt. Aber you're all invited by Frank Sinatra. Also wir konnten dann weiter essen und trinken und wir waren eingeladen von Herrn Sinatra.
Hast du dir denn den Frust ordentlich gönnen können? Hast du dir ordentlich die Rechnung hochgejagt dann hoffentlich?
Ich war so zornig.
Ja, zu Recht.
Oh,
erstmal Champagner bestellen.
Ja, aber da habe ich mir gedacht, so weit möchte ich es auch einmal bringen, dass du einfach sagst, ach was, wisst ihr was, ich habe halt keinen Bock drauf.
Ich habe halt keinen Bock. Und hast du ihn aber nochmal gesehen irgendwann? Also kam es dann doch nochmal zu?
Ja, Konzerte habe ich viele gesehen. Es war für mich der größte Sänger aller Zeiten.
Ja.
Und wenn man aber an Rock'n'Roll denkt, denkt man natürlich auch immer an Elvis. Auch mal eine Show gesehen?
Elvis-Geschichte kann ich euch auch erzählen. Elvis habe ich nicht getroffen, weil die Plattenfirma dagegen war und mein Producer auch.
Ach.
Ja, na schau, das ist eine ganz einfache Geschichte. Als es losging, hieß es, Deutschland hat jetzt auch einen Elvis Presley. Mhm. Ja. So, ich war also der deutsche Elvis Presley. Ist bestimmt ein lustiger Beiname, aber nicht auf Ewigkeit. Jetzt haben wir dagegen gearbeitet, haben was anderes, dann wurde die Heulboe und der Schluck auf Heine und was weiß ich alles, was ich für Beinamen hatte. Also es war einfach so, dass als er dann nach Deutschland kam und hier stationiert war, hat man einfach die Befürchtung gehabt, dass die Presse jetzt schreibt, jetzt ist das Original da und der ihn kopiert hat. Also dass das eine negative Zeile ergibt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, kein Handshake-Foto. Und dann habe ich ihn nicht gesehen und er war aber mit meiner Freundin dann befreundet. Also eine Verbindung war da.
Schön, schön. Also quasi hat sie dann, okay, verstehe.
Okay. Ja, wie ging es weiter? Und ja, ich habe natürlich damals nicht gedacht, dass der so früh stirbt. Ich habe in Amerika noch gearbeitet und habe mit seinem Chor gearbeitet, mit den Jordanaires. Da war er aber nicht da. Aber ja, das konnte man nicht wissen. Ich habe mir irgendwie gedacht, irgendwann sehen wir uns sowieso. Also ich fand das damals nicht so schwerwiegend. Ich habe gesagt, okay, dann sehen wir uns nicht, dann sehen wir uns eben später. Aber das ist nicht gekommen.
Das konnte ja keiner wissen, dass er so viele Dämonen hatte. Ne?
Ja.
Also das war ja auch eine traurige Geschichte. Aber schade.
Wie ist es dir gelungen, da nicht so verrückt zu werden, abzuheben oder irgendwie andere? Weil es gibt diese frühzeitig berühmt werdenden Menschen haben ja sehr viele Probleme früher auch gehabt. Heute
Ich glaube, es ist das erste Mal ist Elvis Presley eine Weltkarriere und ich eine Deutschlandkarriere oder deutschsprachige Karriere. Es ist ein ein Riesenunterschied. Er war angeblich Lastwagenfahrer. Ich bin aus einer Künstlerfamilie, ja. Mhm. Ich bin im Theater aufgewachsen. Ich habe meine Schulaufgaben gemacht, während die Schauspieler auf der Bühne probten. Und ich habe mit meinem Vater gesungen, ich glaube, seitdem ich 4 Jahre oder 5 Jahre alt war. Und mein Opa war schon Kunstmaler und der Bruder war Kunstmaler. Das ist eine andere Voraussetzung. Und ich glaube, wenn man das so sieht, wie ich meinen Vater arbeiten gesehen habe, also der war Vormittag war er im Rundfunk, sage ich jetzt mal an schweren Tagen, dann Nachmittag hat er geprobt, für abends hat er Operette gespielt, übrigens mit Peter Alexander zusammen, dann in der Nacht hat er in der Bar gesungen, dann hat er Kabarett gemacht, dann hat er irgendwann ein Kaffeehaus aufgemacht. Was der gearbeitet hat, um das Geld nach Hause zu bringen, Wahnsinn, für die Familie, es war unfassbar. Da kriegst du eine ganz andere Voraussetzung. Außerdem war ich einfach, ich habe kein sehr einseitiges Ziel gehabt, dass ich sagen will, ich will jetzt Hitsänger werden oder irgend sowas Blödes, ja, sondern ich wollte einfach alle Möglichkeiten dieses Berufs erlernen oder ausüben und da denkst du dann ganz anders, glaube ich. Und wenn du so eine Begeisterung an den Tag legst, dann wird alles anders. Dann denkst du nicht daran, wer bin ich oder drehst durch oder sowas.
Dich aus dem Leben schießen mit Alkohol oder Drogen oder sonst.
Nein, ich hatte gar keine Zeit. Na, das war sowieso die Drogenzeit. Das war, ging ja harmlos los mit Hasch.
Es wiederholt sich,
jetzt ist wieder da. Ja, also, dann schließt sich der Kreis.
Ich meine, die Tatsache, dass du mit Hasch vollgepumpt bessere Lieder schreibst oder besser singst. Also sowas habe ich in meinem Leben nicht geglaubt. Das war Unsinn. Und auch da ist es so natürlich, dass ich andere Kollegen gesehen habe, wie die schön langsam, ohne dass sie es selber merken, untergehen.
Zerfallen.
Und dann ziehst du dich zurück. Wenn man gute Beobachtungsgabe hat, glaube ich, gelingt einem das. Also da bin ich verschont geworden.
Gott sei Dank.
Ich bin dem Alkohol treu geblieben. Und
ja,
so.
Wir auch. Und du hast es ja schon kurz erwähnt, aber wir wollen natürlich auch nochmal darüber reden. Tournee Peter Kraus, ja. Wir können dich wieder live erleben. Verrate uns mehr.
Oh, ich weiß das gar nicht auswendig. Es geht in Berlin los, im Friedrichstadtpalast.
Das ist schon mal gut.
Das ist schon mal gut, oder?
Vor allem im Friedrichstadtpalast.
Ja, also, das ist ganz toll, weil in den Friedrichstadtpalast kommt man ja nur am Montag rein.
Ja.
Am spielfreien Tag.
Ja,
das war.
Und den hast du dir gesichert?
Naja, ich nicht. Ich hab's mir gewünscht von meinem Veranstalter, von Semmel.
Und die haben gesagt, machen wir möglich.
Macht mal was.
Aber es geht eigentlich, die Tournee hat nur 10 Vorstellungen nur. Ich habe normalerweise immer 25, 30 gemacht. Das sind nur 10 Stück. Und das ist eigentlich in den Häusern, in denen ich am liebsten war.
Ja, vor allem auch in Ländern, wo du überall gelebt hast, oder? Deutschland, Österreich, Schweiz.
Naja, die Tournee ist einmal Deutschland. Da sind wir in der Schweiz nur einmal.
Naja, genau. Wien auch.
Ja, bitte. Wien ist meine musikalische Heimatstadt. Ich habe ja alle Platten in Wien aufgenommen. Da machen wir dann eine große Abschiedsgeschichte in der Stadthalle mit, was sind wir jetzt schon, sehr gut ausverkauft.
Ich finde, das ist sehr schön. In Berlin fängt es an, ja, am 14. Oktober im Friedrichstadtpalast. Genau. Und in Wien endet es am 9. November. Also das ist doch ein schöner Kreis, der sich da schließt.
Ja, genau.
Finde ich, Berlin anfangen und Wien endet, ja, das kann man machen.
Vor allem ordentlich Kilometer dazwischen. Ja. Ne? Das ist also von Berlin nach Dresden, das geht ja noch. Dann geht es aber nach Essen und dann zurück nach Zürich. Also du fährst ordentlich Kilometer ab.
Ja, das ist das Übel an der ganzen Geschichte. Ist ganz einfach erklärt. Die Fans oder die Menschen meinen immer, die Arbeit ist auf der Bühne, die 2 Stunden singen oder 2,5 Stunden. Das ist, sage ich immer, die Belohnung für die Arbeit.
Ja, ja, das ist das Vergnügen.
Für die Arbeit, Promotion zu machen, jetzt nichts gegen euch, mit euch ist das sehr charmant und sehr lustig.
Das freut uns.
Aber sonst ist es richtig schlimm. Grüße gehen raus an alle anderen.
Nein. Das ist nicht schlimm, aber ihr sagt natürlich, die ewige Rumreiserei und Hotels und bla 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 ist nicht so wahnsinnig lustig. Und darum sage ich immer, die endlich dann auf der Bühne stehen, Leute vor sich zu haben, lachende Gesichter sehen, die sich freuen, die man glücklich machen kann, das ist die Belohnung für diesen ganzen Aufwand, sage ich jetzt einmal, den man treiben muss, damit das funktioniert. Ja, und das ist halt, ja, so ist das Künstlerleben.
So ist das. Da freuen wir uns auf eine neue Tour. Aber wir erinnern uns ja auch nochmal alle, lieber Peter, du hast ja vor einigen Jahren auch schon mal das beendet. Hast gesagt, Schluss aus, es ist meine Abschiedstour, ich höre auf.
Ja.
Wurde das nur so kommuniziert oder hast du danach eigentlich wirklich aufhören wollen und dann gesagt, nee, aber irgendwie, ich bin noch fit, ich möchte nochmal.
Also 5 Tourneen haben wir immer gesagt.
Abschiedstour.
Abschiedstour.
Wie viel dieses Jahr? Hoffentlich erst die 3.
Das ist die 7.
Ach so, ja,
deswegen. 7. Abschiedstour. Aber jetzt geht es immer weiter. Nein, aber dann wollte ich wirklich aufhören. Ja, ich habe dann eben ein Weingut gemacht.
Genau, du hast ja ein Weingut.
Ja, und habe wirklich gesagt, das wäre doch was im Alter dann.
Weintrinkend.
Ja, Weintrinkend, da brauchst du kein Weingut dazu. Ja.
aber schöner auf dem Weingut,
aber ich wollte das wirklich erlernen und mit einem der größten Weinbauern zusammen. Und habe aber dann schnell eingesehen, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, also das ist harte Arbeit und dann lieber Schuster, bleib bei deinem Leisten. Aber und dann kam die Corona-Zeit. So, und das ist eine ganz lustige Geschichte. Meine Musiker haben dann angerufen und die leben ja alle in der Düsseldorfer Gegend und ich in Wien oder was weiß ich, wo ich bin, in Lugano. Und dann haben wir gesagt, was machst du? Und ich sage, du, ich sing so wie früher die alten Hadern. In Österreich sagt man Hadern zu Liedern. Von Sinatra und von so. Und das macht mir Spaß. Ja, und so, schick doch mal. Und dann habe ich ins Handy gesungen, habe es meinem Gitarristen geschickt. Dann hat der gesagt, du. Und dann hat mir der ein Playback mit der Gitarre zurückgeschickt. Und dann habe ich wieder drauf gesungen. Alles mit dem Handy. Und dann hat man einen riesen Spaß und mit wahnsinnigen Nummern. Und ich bin ein Diana Krall-Fan und solche Geschichten.
Also
ich hör eigentlich nur diese Musik. Ja, und dann hat man so einen wahnsinnigen Spaß, dass man irgendwann gesagt hat, du, das ist eigentlich alles gut, mach mal eine Platte. Und dann hat der André Tolba, das ist mein Gitarrist und Produzent der Platte, hat das ja an den Mann gebracht und dann haben wir die Platte gemacht und dann haben wir gesagt, so, Platte.
So, was machen wir jetzt?
Was machst du mit der Platte? Ja. Du musst auf Tournee gehen.
Ja, und das kann da gut.
Man muss sie auch singen.
Und das geht gesagt, nur so.
Du hast gesagt, gutes Weingut ist jetzt, läuft jetzt an
und
sich.
Und dadurch ist die siebte Tournee entstanden, die siebte Abschiedstournee. Toll. So einfach ist die
Aber
Geschichte.
Du hast gerade gesagt, das war es jetzt dann wirklich? Nee.
Ich glaub, Tournee, ja.
Ja?
Ja, schon.
Sagen wir mal noch nicht ja, wer weiß.
Sagen wir mal noch nicht.
Vielleicht kommt wieder was.
Nein, schau, es ist ja so. So Einzelkonzerte kann man ja dann machen. Und das ist dann wahnsinnig schön.
Ja,
weil dann trifft man die Jungs wieder so, wenn ich die jeden Tag sehe, muss ich die auch nicht haben. Ja.
Und umgekehrt.
Und umgekehrt, ja. Nein, aber wenn man sich dann trifft und das ist einfach schön. Wir hatten jetzt letzte Woche hatten wir ein Konzert, gerade bei dem Unwetter da bei Wien in Grafeneck.
Ah ja.
Da trifft man sich und das ist alles so spannend und dann kam man die zu spät und dann konnte man immer proben und so. Das ist alles aufregend. Das macht unheimlich Freude. Das möchte ich schon beibehalten.
Ja, okay. Also, du als Vollblutmusiker, du kannst gar nicht verlieren, anders.
Ja.
Du musst auf die Bühne. Das ist in dir. Du bist so eine Rampensau, richtig. Wie man das sagt.
Ja, nur zu Hause singen ist langweilig. Das ist so richtig.
Da wird sich die Frau quasi auch freuen, aber die ist oft mal froh, wenn du unterwegs bist, oder? Ja.
Die freut sich auch mal über Ruhe. Nein. Ab 14. Oktober auf Tour, das wollen wir nochmal sagen, im Friedrichstadtpalast. Also alleine, wer in Berlin ist, schon Friedrichstadtpalast lohnt sich, aber du bist überall in Deutschland, also guckt am besten auf der Homepage und holt euch Tickets. Weil du behauptest, das ist die letzte Tour.
Es ist mit Sicherheit die letzte Tour.
Voraussichtlich.
Ja. Wir warten
nein,
aber.
Nein, aber das ist toll, weil du musst auf die Bühne. Du bist wirklich so, das Schöne ist auch, wenn man selbst als junger Künstler oder Künstlerin dich anschaut, man hat so einen Spaß, weil du so einen Spaß hast da drauf. Und das ist so toll, weil man immer sagt, ne, es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie wettern, dass es früher alles so viel besser war und du nimmst es aber alles an, wie es ist und du gehst einfach auf die Bühne und hast Spaß.
So ist es, genau. Und ich möchte schon auch ein bisschen meinem Publikum die Zeit von früher präsentieren. Das heißt nicht nur mit alten Liedern, sondern einfach die Zeit, auf die auch jetzt junge Leute sehr anspringen, muss ich sagen. Es kommen einfach, ich sage euch, es passiert nichts. Es kommen sieben Musiker auf die Bühne, die haben ihre Instrumente dabei und es kommt nichts aus einem Trickkästchen und es kommt nichts von einem Tonband oder nichts ist versteckt. Die musizieren mit sieben Instrumenten und da geht das Licht an und am Schluss geht das Licht aus und dann ist aus und ich komme nicht auf einem Drahtseiler reingeflogen und ich
Schade.
Es kommt auch kein Konfetti-Regen, es wird nichts passieren, außer dass ich 100%. Nette Geschichten erzähle und aus dem vollen Herzen heraus singe.
Mein Vater würde jetzt sagen, handgemachte Musik.
Ja, handgemachte Musik.
Und nicht irgendwas vom Band oder irgendwas
und das muss
eingespielt.
Man, das muss man fördern, dafür muss man da sein, weil das ist eigentlich das Wahre.
Ja. Früher war ja auch, muss man ehrlich sagen, die Leistung eine größere, weil ihr hattet noch nicht die ganzen Programme, die irgendwelche Töne nach oben schieben. Ich habe ja gehört, heute gibt es Programme, ich könnte jetzt auch singen und würde danach wie Celine Dion klingen. Würde man alles möglich machen, KI macht alles noch schlimmer. Ihr musstet damals noch live singen, ihr habt mit Instrumenten live gesungen, ihr habt performt. Das war alles noch, es war einfach alles noch echt.
Ich habe meine ersten Platten gemacht, live in der Mitte stehend, um mich herum die Musiker.
Geil.
Ja.
Geil.
Das wie heute mit dem Orchester. Heute wird es als Special gemacht. Ne?
Das wird sich keiner mehr leisten heute von den Plattenfirmen. Ja, das ist ja das Schlimme, dass die alle sparen, wo es geht. Dann versuchen sie 100 Projekte. Wenn eins funktioniert, gut. Wenn nicht, kommen die nächsten 100. Ja. Ich glaube, das ist wirklich das, was man sich auf die Fahne schreiben kann. Durchhaltevermögen und Spaß an der Sache.
Ja. Und die Platte, die ihr da so schön habt, die Idole, die ist wirklich so eingespielt, wie sich gehört, wie es damals war.
So wie es du gewohnt. Und wenn du jetzt zurückspulen könntest, viele, würdest du in der heutigen Zeit nochmal anfangen als Musiker? Also würdest du in der heutigen Zeit auch sagen, oh, ich komme aus einer Künstlerfamilie, ich hätte Bock? Oder würdest du sagen, nee, das ist mir hier zu wild?
Ich musste eher Fußballer werden, oder?
Ja, Sportler habe ich auch überlegt. Oder Formel-1-Fahrer.
Oder Eltern-Fahrer. Ja, oder Eltern, die schon irgendwie Stars sind, ja, dann geht's einfacher. Das ist natürlich.
Aber auch das ja nicht.
Na, die schon wirklich viele Follower haben. Das wäre natürlich das
Heute Richtige. Ist es wirklich schwer. Ja. Mein Sohn zum Beispiel, der malt in erster Linie und fotografiert, aber er macht sensationell schöne Musik, aber er macht internationale Musik und es ist wirklich schwer, an den Mann zu bringen. Du müsstest auf Tour, du musst spielen oder du kannst nur noch live spielen. Ja, also ich würde es eigentlich raten, würde ich es nicht machen.
Ich würde auch Sportler werden. Ich würde Formel-1-Fahrer werden.
Du wirst Formel-1-Fahrer,
ja, natürlich. Ich liebe ja Formel 1. Das ist für mich ganz, ich träume ja immer noch davon, irgendwann mache ich da Reporter in der Boxengasse. Wirklich, das ist, ich liebe Formel 1, seit ich klein bin. Ja. Aber du hast ja auch einen Hang zu Autos, also zu klassischen Autos. Nee, ne? Du hast ja auch schon Rallyes gemacht.
Ich bin sehr viele Rallyes gefahren. Also
ja, aber da sind wir jetzt auch vor.
Mein ganzes Leben lang bin ich nur alte Autos
gefahren. Aber das machst du jetzt auch nicht mehr, doch?
Oh ja, natürlich. Ja. Aber Rallyes fahre ich nicht mehr. Das ist zu langweilig.
Aber mit klassischen Autos.
Mit klassischen Autos fahre ich, ja, aber lieber ganz allein oder mit Freunden.
Na, bitteschön. Und hast du für uns alle hier einen Liebestipp? Weil du bist schon so viele Jahre verheiratet.
Ein Liebestipp?
Ja, weil das ist ja...
Ja, das ist ein schönes Thema.
Ja.
1. Oktober dieses Jahr, 55 Jahre.
Bitteschön.
55.
Was hat man mit 60? Diamanten?
Mit 55, glaube ich, gibt es nichts.
Nee, mit 60 wieder.
Mit 60, ja, eben. Was ist denn das? Diamant? Quarz,
keine
Titanium, man weiß es
auf
nicht.
Auf jeden Fall über die
Gold
Goldene hinaus.
Gold war mit 50. Bitte Gold schön. War mit 50, weiß ich nicht. Das ist auch unwichtig.
Aber das ist so schön, dass man das so lange trotz des Künstlerdaseins, wo ja viele Verlockungen auch lauern, ne? Wir wissen es ja von anderen Kolleginnen und Kollegen. Ja. Ne? Ach so. Wo auch viele Kolleginnen dir bestimmt irgendwie an
das ist mir gar nicht aufgefallen in den letzten 55 Jahren.
Nee. Gut, dass wir dir das jetzt sagen dürfen an der Stelle.
Endlich hat es jemand.
Wie hast du das geschafft, den Verlockungen zu widerstehen und so eine tolle, stabile Ehe zu führen mit all dem Wahnsinn, der um dich rum ist?
Ich glaube, das ist einfach erklärt. Ich habe so eine frühe Karriere gemacht mit 15 Jahren, 16 Jahren und ich bin gleich voll reingegangen.
Du hast alles früh gelebt.
Mit allem drum und dran. Bei mir hat sich das ganze Leben ein bisschen zurückverschoben oder als ich dann wirklich heiratete mit 23 und gedacht habe, das ist die ideale Frau. Ja, da war ich noch jung und habe was erlebt, was die anderen wahrscheinlich erst mit 40 erlebt hätten. Mhm. Also dann kann man schon ein bisschen sagen, so, das machen wir jetzt mit Vernunft.
Ja. Sie blieb die ideale Frau. Lieber Peter.
Sie blieb die ideale Frau. Sie bleibt auch
weiterhin
die ideale
Frau. Das ist wirklich toll. Nehmt euch alle ein Beispiel da draußen in dieser schnelllebigen Zeit. Und wir kriegen ja schon, es wird gewunken und unsere Zeit ist um.
Nein.
Lieber Peter, du musst einfach wiederkommen.
Ja, es gibt so viele Dinge, die wir noch mit dir
sprechen
wollen.
Es gibt noch so viele
wollen.
Dinge, die wir gerne hätten, aber die Sendung ist aus.
Okay, na dann.
Wir müssen dich gehen lassen. Dankeschön für dieses wirklich, für dieses wundervolle Gespräch mit dir.
Oder wir
bis
kommen
ganz bald.
Weingut.
Oder wir kommen aus Weingut.
Ja, und trinken einfach mit dir.
Ja.
Na gut,
da freuen wir uns.
Dann machen wir das.
Eingeladen, Zack.
Okay. Bis dann. Tschüss.
Also, tschüss. Danke euch.
Was für ein großartiger Künstler, der so viel geleistet hat und immer noch so klar im Kopf ist, so fit ist und das alles mit 85, das ist nicht selbstverständlich.
Nein, und sich vor allem so gefreut hat, mit uns zu sprechen, hat er mir gerade nochmal gesagt, wie toll er das findet, wie jung wir auch sind. Das ist doch auch schön zu hören, oder?
Ja, das ist wirklich toll. Und Peter Kraus kann gerne wiederkommen. Ja. Also jetzt dann im Oktober die große Tour von ihm und hoffentlich bald wieder hier ein Studiobesuch. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Künstler.
Eine absolute Ehre. Danke für diesen Besuch und wenn ihr Fragen an eure Lieblingsstars habt, ihr seht, früher oder später kommen sie alle zu uns, dann gerne kostenlos in die Schlagerplanet Radio App klicken, da auf den Briefumschlag und dann landen eure Fragen hier bei uns.
So machen wir das und in einer Woche sind wir dann wieder zurück, da wissen wir gar nicht, wie wir uns noch toppen sollen, aber seid trotzdem wieder dabei.
Ciao.
Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio, die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web schlagerplanetradio.com.